Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Mit Maike Rosenplinter.
Wismar ist eine Stadt an der Ostseeküste Mecklenburg-Vorpommerns. Knapp 200 Kilometer Luftlinie vom südlichsten Punkt Schwedens entfernt. Und doch gehörte Wismar mal zu Schweden. Mehr als 150 Jahre lang, bis 1803. Daran erinnert die Stadt jedes Jahr mit einem Schwedenfest. Aber außerhalb von Wismar ist dieser Teil der mecklenburgischen Geschichte ja doch eher selten bekannt. Und das wollen wir ändern mit dieser einen Stunde History.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Hi.
Sei gegrüßt.
1632 wurde Wismar durch schwedische Truppen besetzt und dann 1648 Schweden zugesprochen. Aber warum eigentlich?
Ja, man muss tatsächlich dann zurückgehen zu dem jetzt schon angetitelten 30-jährigen Krieg. Der dauerte von 1618 bis 1648. Damals war Schweden eine europäische oder eine nordeuropäische Großmacht und die schwedischen Truppen kämpften in Deutschland auf Seiten der Protestanten. Gleichzeitig gab es noch Krieg mit Dänemark von 1643 bis 1645. Danach gab es dann einen Frieden, wie immer nach einem solchen Krieg. Und die dänischen Provinzen, weil Schweden gewonnen hat, gingen an Schweden. 1632, das Datum hattest du gerade erwähnt, war der schwedische König Gustav II. Adolf bis in den Süden Deutschlands vorgedrungen und kämpfte dort gegen katholische Truppen, wurde 1632 in der Schlacht von Lützen in der Nähe von Leipzig getötet. Der König von Schweden war der Hoffnungsträger im Kampf um Religionsfreiheit für die Protestanten gegen den deutschen Kaiser und gegen die römische Kirche.
Der 30-jährige Krieg, der wurde dann beendet mit dem Westfälischen Frieden. Das waren zwei Friedensverträge, die am 24. Oktober 1648 in Münster und Osnabrück unterzeichnet wurden. Und da stand dann drin, dass Wismar zu Schweden gehört. Und was stand da noch drin?
Naja, es war erstmal ein Waffenstillstand, weil alle Seiten waren erschöpft und die Dinge, die man nicht klären konnte, die wurden verschoben. Also es war auch ein diplomatischer Akt. Die beiden Orte Osnabrück und Münster wurden ausgesucht, weil nicht alle Kontrahenten in einem Raum verhandeln wollten, weil sie sich wirklich spinnefeind waren. Die Schweden lösten ihre Truppen in Mitteleuropa auf und wurden aber gleichzeitig Garantiemacht für diesen Frieden neben Frankreich im Übrigen. Dafür bekam Schweden eine Entschädigung und zwar die stattliche Summe von 5 Millionen Silbertaler. Wow. Und dazu noch jede Menge Länder, Vorpommern, Rügen, Usedom, Stettin und eben Wismar. Und das war, ich sag mal, de facto und de jure der Beginn der Schwedenzeit. Manche sagen, sie beginnt schon 1630 eben mit den Truppen Schwedens im Krieg.
Wie war das denn dann für die Stadt Wismar, plötzlich Teil von Schweden zu sein?
Naja, man kann schon sagen, die haben sich arrangiert irgendwie. Die Stadt und natürlich auch die Bürgerschaft, die huldigte auf einmal einem schwedischen König. Die Stadt, die wird ausgebaut zu einer Art Brückenkopf zu anderen schwedischen Besitzungen seit 1648. Und in den nächsten Jahren wird diese Stadt richtig befestigt. Stadtmauern mit sogenannten Bastionen werden gebaut. Das sind so hervorspringende, aus der Mauer ragende Verteidigungsanlagen für die Stadt. Und zum ersten Mal wird das erprobt im großen Nordischen Krieg von 1700 bis 1721. Daran sind alle europäischen Mächte beteiligt und das Osmanische Reich. Und damit endet eben auch, weil es eine Niederlage setzt, Schwedens Zeit als Großmacht in Nordeuropa oder sagen wir ruhig in Europa. Und damit gerät dann auf einmal auch die Herrschaft über Mecklenburg-Vorpommern durcheinander.
Und das hatte dann natürlich auch Auswirkungen auf Wismar.
Ja, weil Wismar nämlich dann an die alliierten Sieger ging. 1720 gab es einen Friedensvertrag. Schweden darf die Stadt nicht weiter befestigen, hieß es darin. Die Stadt war also stark in Mitleidenschaft gezogen und wurde dann nochmals zerstört während des Siebenjährigen Krieges. Da waren es dann preußische Truppen, die plündernd und brandschatzend durch die Stadt gingen. Auch Schweden wurde geschlagen, aber es konnte keinen Aufbau mehr leisten und Wismar begann sozusagen darunter wirklich zu leiden. Ab 1786 wird dann darüber verhandelt, dass diese Stadt aus dem schwedischen Machtbereich wieder herauskommt und mit dem Herzogtum Mecklenburg sozusagen zusammengelegt oder wieder übergeben wird. Und das geschieht dann eben im Pfandvertrag von Malmö am 26. Juni 1803.
Und was dieser Pfandvertrag beinhaltet hat, das weiß Esther Körfgen aus dem History-Team.
Ein Almosen bitte, die Herrschaften, ein kleines Almosen für einen ehemaligen Seefahrer.
Eure Stadt ist wirklich so arm, es ist furchtbar.
Ja, das ist sie leider. Kein Wunder nach den vielen Kriegen und Belagerungen.
Bitte, bitte, ein Almosen. Ich erzähle euch auch eine skandalöse Geschichte über den schwedischen König.
Gustav Adolf? Na schön, lass hören.
Stellen Sie sich vor, er hat sich mit zwei Frauen gleichzeitig verlobt.
Das Doppelverlöbnis. Diese Geschichte ist uralt. Aber komm her, hier hast du eine Münze.
Danke. Tausend Dank. Danke.
Uralt, ja, aber mit Folgen, die gerade hochaktuell sind.
Hä? Wie?
Komm, wir kehren da vorne ein. Ich erzähl dir.
Wir schreiben das Jahr 1803. Der junge schwedische König Gustav IV. Adolf führt längst ein geregeltes Eheleben, wovon nur wenige Jahre zuvor nicht die Rede sein konnte. Da hatte er sich mit der deutschen Prinzessin Luise Charlotte aus Mecklenburg verlobt, was den Zorn der russischen Kaiserin Katharina der Großen hervorgerufen hatte. Denn die hatte eigentlich andere Heiratspläne mit ihm, die russische Großfürstin Alexandra. Die Kaiserin drohte mit Krieg und Gustav Adolf gab klein bei und verlobte sich heimlich auch noch mit der Großfürstin. Schnell sah er ein, dass das ein Fehler war und löste beide Verlobungen wieder auf. Der Vater der mecklenburgischen Prinzessin fand das überhaupt nicht lustig. Herzog Friedrich Franz verlangte Wiedergutmachung. Der schwedische König sollte seine Herrschaft über Wismar wieder abtreten.
Der Herzog hat sich ja offenbar mit seiner Forderung nicht durchsetzen können. Wismar ist schließlich immer noch schwedisch.
So ist es. Der Herzog hat sich mit einer Entschädigung von 100.000 Reichstalern abgefunden. Oh. Aber die Idee mit der Rückgabe von Wismar, die hat ihn nicht mehr losgelassen. Mhm. Seit Jahren versucht er, die Herrschaft zurückzukaufen. Gerade jetzt verhandelt er mal wieder mit den Schweden in Malmö.
Und? Hat er Erfolg?
Naja, es sieht gar nicht schlecht aus für ihn. Mhm. Die Schweden brauchen dringend Geld und Wismar ist für sie nicht mehr so wichtig wie früher. Allerdings sind sie gerissen. Sie verhandeln auch mit dem Landgrafen von Hessen, mit England und diversen Privatpersonen.
Wie? Soll Wismar denn hessisch werden? Oder englisch? Absurd. Meinst du denn, Mecklenburgs Herzog hat eine reelle Chance?
Ich weiß nicht. Die Schweden sind ganz schön dreist. Oh. Sie wollen die Macht über Wismar behalten und die Stadt deshalb nicht verkaufen, sondern als Pfand hergeben. Gegen eine unverschämt hohe Summe Geld.
Wie hoch?
1.250.000 Reichstaler.
Was?
Tatsächlich erhält Mecklenburgs Herzog den Zuschlag. Die hohe Pfandsumme treibt das kleine Herzogtum fast in den Ruin. Sie wird von mehreren Bankhäusern und etlichen Privatpersonen angeliehen. Am 26. Juni 1803 wird der Vertrag von Malmö unterzeichnet. Mecklenburg erhält dadurch alle Rechte an Wismar, muss aber Bedingungen erfüllen, etwa den Hafen nicht zu befestigen und keine Kriegsschiffe zu stationieren. Der Vertrag wird für 100 Jahre abgeschlossen. Danach hat Schweden das Recht, das Pfand durch Zahlen der Summe einzulösen oder das Pfandverhältnis um weitere 100 Jahre zu verlängern. Für Mecklenburg ist der Vertrag unkündbar.
Jetzt wird gefeiert!
Ein Hoch auf den Herzog von Mecklenburg! Hoch lebe Friedrich Franz IV.
Wir schreiben das Jahr 1903. Die Wismarer feiern, dass die Stadt jetzt auch formell wieder ganz zu Mecklenburg gehört. Hinter den Diplomaten des Herzogtums liegen schwierige Monate. Sie mussten geschickt vorgehen. Die Schweden bloß nicht unter Druck setzen, aber auch klar machen, dass sie den Vertrag unbedingt auflösen müssen. Was ihnen in die Hände spielte, die Pfandsumme plus Zinsen war inzwischen auf eine gigantische Summe angewachsen. 108 Millionen Mark. Die hätten die Schweden nie aufbringen können. Am Ende jedenfalls löste die Krone Schwedens den Malmöer Vertrag mit vielen freundschaftlich warmen Worten auf.
Ralf Tuchtenhagen ist Historiker und Professor für Skandinavistik und Geschichte und Kultur Nordeuropas an der Humboldt-Uni in Berlin. Guten Tag, Herr Tuchtenhagen.
Ja, schönen guten Tag.
Warum hat es diesen Vertrag überhaupt gegeben?
Der Hintergrund ist natürlich zunächst mal, dass Schweden seit 1648 das Gebiet Wismar und die Insel Pöhl bzw. das Gebiet Neukloster, also so ein bisschen südöstlich der Stadt Wismar, zugesprochen bekommen hatte und wie es dann hieß in diesem Vertrag von Westfalen als ewiges und unmittelbares Reichslehen. Und das war natürlich eine Vereinbarung, die den Mecklenburgern schlecht gepasst hat. Ja, so dass man dann immer wieder versucht hat, diese Gebiete zurückzubekommen, was allerdings schwierig war, weil vor allem das Kaiserhaus dagegen war. Dann gab es allerdings so verschiedene Möglichkeiten, sozusagen diesen Einspruch des Kaisers zu umgehen. Beispielsweise 1796 hatte der schwedische König Gustav IV. Adolf damals eine Verlobung eingegangen mit Prinzessin Luise Charlotte, also der Tochter des regierenden Mecklenburger Herzogs. Und dann diese Verlobung auch wieder gelöst, sodass die Mecklenburger dann versucht haben, quasi eine Entschädigung dafür zu bekommen. Und diese Entschädigung sollte dann sein, die ehemals mecklenburgischen Besitzungen, die man an Schweden hatte, abgeben müssen. Das hat aber nicht funktioniert. Es gab dann nur eine Geldzahlung, sodass man sich also weiter gedulden musste. 1802, dann schon im Vorfeld der Auflösung des Heiligen Römischen Reiches und mit der Schwächung der Kaisermacht, hat man dann einen erneuten Vorstoß versucht, erstmal mit dänischer Vermittlung, was aber nicht so gut geklappt hat, dann mit russischer Vermittlung. Das war schon besser, weil sich zu dem Zeitpunkt Schweden und Russland in Verhandlungen befanden über mögliche Subsidien Russlands an Schweden. Also Schweden war in einer schweren Finanzkrise und brauchte dringend Geld. Und das versuchten jetzt die Mecklenburger auszunutzen. Das heißt, der russische Zar Paul I. trat jetzt an den schwedischen König heran und machte ihm den Vorschlag, dass man sozusagen als Teil dieser Subsidienverhandlungen ja die Wismarer Gebiete verkaufen könne und dadurch sozusagen eine ganze Menge Geld auch generieren konnte.
Und darauf ist er dann eingegangen?
Ja, also zunächst mal wollten die Schweden darauf nicht eingehen, brauchten aber das Geld dringend und wurden dann von den Russen nochmal gedrängt, sodass man dann schließlich dabei landete, den Vorschlag an Mecklenburg zu machen, dass man das Wismarer Gebiet an Mecklenburg verpfänden würde für die Summe von 1,25 Millionen Reichstalern. Und daraus wollte man dann auch noch einen Zinserlös haben bei Wiedereinlösung von 3%. Dann gingen die Verhandlungen natürlich hin und her. Ich will hier in die Einzelheiten nicht zu sehr hineingehen, weil das relativ kompliziert ist. Am Ende einigte man sich jedenfalls auf diese 1,25 Millionen Reichstaler und auf 99 Jahre Pacht und wollte das Ganze dann abgegolten wissen in 4 Zahlungsterminen, die dann im Laufe des 19. Jahrhunderts quasi eingehalten wurden.
Und der Herzog, den haben Sie ja dann eben schon erwähnt, das war ja ab April 1785 Herzog Friedrich Franz I. Was wollte der denn mit seiner Politik in der Region erreichen?
Zum einen ging es natürlich um die Umsetzung dieser alten Forderung der Mecklenburger. Das war im Grunde ein Erbe seiner Vorgänger, das er jetzt quasi einlösen wollte. Also natürlich wollte er sich dadurch auch profilieren als ein, sagen wir mal, erfolgreicher Herrscher. Dann ging es aber natürlich auch darum, dass Mecklenburg versucht hat, eine wichtige Hafenstadt zu gewinnen. Also Wismar ist eine alte Hansestadt mit einem ziemlich umfangreichen Handel in Nord- und Ostsee. Und das wollte man sich natürlich mecklenburgischerseits nicht entgehen lassen. Dann hat das Ganze aber auch militärische und politische Gründe gehabt. Vor allem ging es darum, die Kontrolle der mecklenburgischen Politik durch Schweden zurückzudrängen. Denn das Wismarer Gebiet war ja im Grunde so ein Bindeglied zwischen einerseits Schwedisch-Pommern und auf der anderen Seite Bremen-Verden im 17. Jahrhundert gewesen. Und diese 3 Territorien garantierten Schweden sozusagen die Kontrolle über einen großen Teil Norddeutschlands und damit natürlich auch des Herzogtums Mecklenburg. Und diese Kontrolle wollte man eben zurückdrängen, indem man jetzt Wismar wiederbekam und damit im Grunde auch die Verbindung zwischen Schwedisch-Pommern und Bremen unterbrach. Das war sozusagen die Konstellation des 17. Jahrhunderts. Im 18. Jahrhundert stellte sich das Problem so nicht mehr ganz so stark, weil Bremen-Verden inzwischen verloren gegangen war im großen nordischen Krieg an Niedersachsen, sodass also Schweden jetzt quasi nur noch Wismar und Schwedisch-Pommern besaß. Und wenn man jetzt also Wismar bekommen würde, dann wären die Schweden quasi auf Schwedisch-Pommern reduziert und in dem Maße wäre dann eben auch der Einfluss der Schweden in Norddeutschland reduziert worden und eben auf Mecklenburg.
Aber in diesem Vertrag ging es ja dann nicht nur um die Stadt Wismar, sondern auch noch um andere Gebiete.
Ja, es ging um Pöhl und Neukloster. Das hängt aber letztlich alles mit der Stadt Wismar zusammen. Die Insel Pöhl war im Grunde nichts anderes als so eine Art militärischer Vorposten der Stadt Wismar. Das heißt also, man konnte die Stadt Wismar dadurch schützen, dass man in Pöhl militärische Anlagen stationierte. Es befand sich dort auch ein Schloss, was gut zu verteidigen war. Und Neukloster ist im Grunde, das liegt ja, wie gesagt, so ein bisschen südöstlich der Stadt Wismar, ist früher ein Verbindungsstück gewesen zu Schwedisch-Pommern, was jetzt aber für die Mecklenburger nicht von so großer Bedeutung war.
Hat sich denn für die Menschen in der Region irgendwas geändert durch diesen Machtwechsel?
Ja und nein. Also das eine, was man sagen kann, ist, dass der Einfuhrzoll bzw. Ausfuhrzoll für Schweden beibehalten wurde. Also das heißt, trotz der Verpfändung des Gebietes an den Herzog von Mecklenburg kassierte quasi Schweden immer noch den Zoll, der in Wismar erhoben wurde, bis 1864 zumindest. Und dann gab es auch weiterhin eine Verbindung nach Schweden durch Schifffahrt, durch Handel, Handelsverbindungen, die für die Stadt Wismar natürlich von elementarer Bedeutung waren. Und innerhalb dieser Konstruktion konnte dann die Stadt Wismar bis 1897, also bis sie dann quasi voller Teil der sogenannten Landschaft Mecklenburg wurde, relativ autonom wirtschaften. Und die Mecklenburger Herzöge haben eigentlich in die Innenpolitik der Stadt Wismar auch kaum eingegriffen. Natürlich mit dem Hintergedanken, dass man Schweden nicht verärgern wollte. Denn Schweden hätte ja jederzeit auf den Gedanken kommen können, dieses Gebiet dann wieder zurückzufordern. Ja, also deswegen musste man diese Angelegenheit etwas behutsam behandeln. Und das einzige Interesse, was Mecklenburg eigentlich an Wismar hatte nach der Verpfändung, war die Stationierung von Militär. Also seit 1820 ist Wismar dann Garnisonstadt geworden, genauso die Insel Pöhl. Und das hat natürlich dann auch zu harten Belastungen geführt der Wismarer Bevölkerung bzw. der Bevölkerung von Pöhl, weil es viele Einquartierungen gab, weil das Militär natürlich immer ein schwieriger Partner ist. Einerseits bringt es Geld, aber auf der anderen Seite eben auch viele Übergriffe von Soldaten auf die lokale Bevölkerung und eben diese Einquartierungslasten, die man so vorher eigentlich in der schwedischen Zeit kaum gekannt hatte.
155 Jahre lang war Wismar, die Insel Pöhl und das Amt Neukloster schwedisch. Dann wurden sie an das Herzogtum Mecklenburg-Vorpommern verpfändet. Was das bedeutet hat, das hat Ralf Tuchtenhagen erklärt. Danke Ihnen dafür.
Ja, vielen Dank Ihnen.
Durch diese Verpfändung, Matthias, sind die Gebiete dann ja wieder in die mecklenburgische Verantwortung gelangt. Wie hat sich die Region dann danach entwickelt?
Also erstmal war Wismar von der Neuordnung des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation betroffen. Mecklenburg war nämlich dem Rheinbund beigetreten. Das war ein französisches Protektorat, gegründet 1806. Und das bedeutete gleichzeitig im Übrigen als Klammerbemerkung das Ende des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation. Aber das Land war auch von den Koalitionskriegen gegen Napoleon betroffen. Zwischen 1795 und 1815 hat es 6 solcher Kriege gegeben. Kann man sagen, pauschal die europäischen Monarchien gegen die französischen Revolutionäre. Preußen war daran auch beteiligt. Und diese kriegerischen Auseinandersetzungen fanden natürlich auch in MacPom statt.
Das klingt nach ziemlich wirren Zeiten. Wie hat Wismar das denn durchgestanden?
Also im Nachhinein betrachtet eigentlich gar nicht so schlecht. Die Zeit selber wird furchtbar gewesen sein, aber der Hafen wird zum Wirtschaftsfaktor. Rudolf Karstadt gründet 1881 sein Stammhaus in Wismar, und zwar in der Krämerstraße 4. Die Einwohnerzahlen gehen mit dem ökonomischen Aufschwung nach oben. Also es war eine kleine, aufstrebende Stadt mit vielen Bildungseinrichtungen. Und deshalb kommt auch der Name zustande, Stadt der Schulen.
Ökonomischer Aufschwung für Wismar, hat Matthias gerade gesagt, auch durch den Hafen als Wirtschaftsfaktor. Dazu kann auch Anke Seeger etwas sagen. Sie hat geforscht zu dem Thema und auch einiges publiziert über die Integration Wismars in das Herzogtum Mecklenburg. Hallo, Frau Seeger.
Hallo.
War dieser wirtschaftliche Aufschwung Wismars nach 1803 so, wie man ihn vorher erhofft hatte?
Leider nein. Das hat in erster Linie mit der französischen Besatzung in der Stadt zu tun, denn 1806 wurde Mecklenburg in den Rheinbund mitgezwungen und damit galt auch hier in der Stadt und im Land die Kontinentalsperre.
Was war diese Kontinentalsperre?
Das war im Prinzip ein Versuch Napoleons, seinen, ja, wenn man so will, Endgegner Großbritannien auf wirtschaftlichem Feld zu bekriegen und bestenfalls zu besiegen. Hat er ja nicht geschafft, wie wir wissen. Aber er versuchte, einen großen Teil des europäischen Kontinents, den er ja schon unter seiner Kontrolle hatte, wirtschaftlich abzuschirmen und wirklich den Handel so weit wie möglich zu unterbinden Richtung Großbritannien.
Okay, das heißt, diese Kriege mit Frankreich, diese Koalitionskriege waren tatsächlich auch bis nach Wismar. Wie hat das sich auf die Stadt ausgewirkt?
Ja, sehr negativ, denn man muss bedenken, in dem Moment gehörte Wismar sozusagen zum Einflussbereich Frankreichs, Napoleons, und war damit aus schwedischer Sicht Feindesland. Und natürlich reagierten die Schweden entsprechend auch mit einer Blockade des Handels. Napoleon hatte ja versucht, mit dieser Kontinentalsperre so viel wie möglich vom Kontinentalhandel nach Großbritannien abzuschirmen. Und das brachte entsprechend negative Folgen, vor allem für die Hafenstädte.
Und warum hatte Wismar zu der Zeit noch den Fokus auf den Wirtschaftsbeziehungen zu Schweden gehabt?
Ja, selbst wenn 1803 der formale Besitz der Stadt ja nach Mecklenburg wieder zurückgegangen ist, wirkte sich das nicht sofort auf die wirtschaftlichen Beziehungen aus, die sich ja 150 Jahre lang sehr stark auf Schweden konzentriert hatten. Also durchaus gegenseitig, Export von Getreide nach Schweden, Import von Baustoffen, Metallen und so weiter. Und diese im Malmöer Vertrag war sogar festgelegt, dass diese Beziehungen eigentlich noch Bestand haben sollten, dass die besonderen Schutz behalten sollten und Wismar sogar einige Vergünstigungen in Schweden beibehalten sollte. Aber in diesen ersten Jahren nach dem Rückgang an Mecklenburg war das eben kaum möglich umzusetzen.
Wie hat sich die Stadt davon erholen können?
Das gelang im Grunde erst nach dem Ende der Franzosenzeit. Also 1813 trat Mecklenburg wieder aus dem Rheinbund aus und zog entsprechend das letzte Militär auch aus der Stadt ab. Und danach stellte sich ganz langsam, aber doch merklich eine Erholung des Handels ein, auch des Gewerbes in der Stadt, das ja ebenfalls unter der Besatzung gelitten hatte. Aber letztendlich führten andere Faktoren dann dazu, dass es nicht, also auch in den nächsten Jahrzehnten, nicht zu dem erhofften wirtschaftlichen Aufschwung in der Stadt gekommen ist.
Und danach ist es ja eben auch nicht ruhiger geworden. Es gab dann die Revolution 1848 im Deutschen Bund. Da haben die Menschen mehr Demokratie gefordert und auch einen Nationalstaat. Hatten wir ja auch eine Stunde History zugemacht. Welche Rolle hat Wismar denn dabei gespielt?
Ja, da ist eigentlich nur ein bedeutender Sohn der Stadt interessant, nämlich Friedrich Christoph Dahlmann. Er ist bekannt geworden als einer der Göttinger Sieben, also jener Professoren, die schon 1837 in Göttingen erste Proteste formuliert haben und dann 1848 als Mitglied der Nationalversammlung ganz wesentlich am Entwurf der ersten deutschen Verfassung beteiligt war. Er stammte zwar aus Wismar, aber seine Ausbildung hatte er in Kopenhagen an der Universität erhalten, später auch in Halle und in Wittenberg und war dann eben Professor in Kiel in Göttingen. Und hat sich wahrscheinlich ganz bewusst aus Mecklenburg weggewendet, weil eben im Lande hier die, ja, so eine liberale Grundstimmung fehlte. Wir hatten kein liberales Bürgertum wie in anderen Großstädten. Und insofern spielte die Stadt selbst und auch Mecklenburg keine große Rolle in der Revolution. Und es veränderte sich leider auch in der Folge sehr wenig.
Aber irgendwann in den folgenden Jahren ist Wismar dann ja zu einer bedeutenden Hafenstadt geworden. Wie kam das denn?
Ja, das Wort bedeutend würde ich mal sehr relativieren. Vor allen Dingen, weil Wismar ja immer in einem Konkurrenzverhältnis stand zu den benachbarten Ostseehäfen, also Lübeck und Rostock. Und weder in seiner Blütezeit, also während der Hansezeit, noch im 19. Jahrhundert jemals diese Dimensionen erreicht hat. Das ist ein Problem, was sich für Gesamtmecklenburg eigentlich zeigt, dass hier der Anschluss an die Industrialisierung im 19. Jahrhundert kaum gelang. Die Landwirtschaft blieb weiterhin der bestimmende Faktor. Da haben wir zwar Steigerungen durchaus, aber eine Industrie im eigentlichen Sinne siedelte sich kaum an. Und dementsprechend blieb auch der Hafen ja sehr beschränkt, vor allen Dingen auf den Export von Getreide.
Die wirtschaftliche Entwicklung Wismars mit all ihren Schwierigkeiten hat Anke Seeger mit uns genauer betrachtet. Danke dafür.
Sehr gern.
Wir machen einen Sprung, Matthias, von 1848 etwa 100 Jahre weiter zum Zweiten Weltkrieg. Hafenstädte sind in diesem Krieg ja oft Ziel von Bombenangriffen gewesen, weil sie wirtschaftlich natürlich von Bedeutung waren und es auch heute noch sind. Wurde Wismar auch bombardiert?
Ja, das kann man sagen, und zwar in zunehmendem Maße. Insgesamt wurden 12 solcher Bombenangriffe gezählt. Es gab schwerste Zerstörungen in der Innenstadt. Viele historische Gebäude sind kaputt. Im Mai 1945 kamen erst die Briten und die Kanadier in die Stadt. Dann aber wurde Wismar verabredungsgemäß an die Rote Armee übergeben.
Und dann wurde es Teil der sowjetisch besetzten Zone und dann eben auch Teil der DDR. Wurde in dieser Zeit an die Zeit unter schwedischer Herrschaft erinnert?
Nein, wurde nicht. Vorher übrigens auch nicht. In der DDR wurde vor allem daran erinnert, an die Opfer der NS-Zeit und des Faschismus ganz allgemein und natürlich an den 1944 im KZ Buchenwald ermordeten Vorsitzenden der KPD Ernst Thälmann und an die Opfer während der Weimarer Republik beim rechtsextremen Kapp-Putsch. Da macht Wismar wirklich keinerlei Ausnahme. Die DDR war übersät mit derartigen Erinnerungsorten. Meistens verschandelten sie mit ihren martialischen Äußeren das Stadtbild.
Heute wird wieder an die Zeit erinnert, in der Wismar zu Schweden gehört hat, und zwar jedes Jahr Ende August. Dann wird Wismar blau-gelb mit historischem Heerlager und großem Jahrmarkt. Und Nils Jörn ist als Stadtarchivar von Wismar natürlich Experte für die Schwedenzeit. Hallo, Herr Jörn.
Hallo.
Was überwiegt denn beim Schwedenfest? Der Jahrmarkt oder der historische Aspekt?
Ich glaube, das hält sich beides ganz gut die Grenze. Es gibt einen ziemlich großen Jahrmarkt, das ist richtig. Also wirklich für die Leute, die von überall kommen, auch tatsächlich dafür kommen. Aber es gibt auch ganz starke historische Elemente. Das heißt, es gibt Vorträge, es gibt Konzerte. Es wird immer wieder daran erinnert, an die Schwedenzeit. Und ich glaube, das hält sich ganz gut die Waage tatsächlich.
Während der Zeit der DDR wurde ja nicht an die schwedische Vergangenheit Wismars erinnert, hat Matthias gerade erzählt. Das war ja eine ziemlich lange Zeit, in der solches Wissen eben auch dann verloren gehen kann. Wissen die Menschen in Wismar über die Zeit, in der Wismar schwedisch war, Bescheid?
Ja, das tun sie, das denke ich schon. Also es gab vor ungefähr 10 oder 15 Jahren, ich weiß es gar nicht mehr genau, gab es mal eine Befragung und da gab es auch einen Film dazu, der gemacht wurde. Da wurden also, weiß ich was, 40, 50 Leute ganz bunt auf der Straße befragt und die konnten durchaus alle sagen, von wann bis wann Wismar schwedisch war, was das bedeutet hat. Dass es also eine große Garnison gab und dass sehr viele Soldaten zu diesem Zeitpunkt hier waren, dass wir Teil des schwedischen Reiches waren und so. Das war in einzelnen Abschnitten. Stufung durchaus präsent.
Gibt es neben dem Schwedenfest noch andere Orte, Statuen oder sonstiges, die an die Zeit Schwedens in Wismar erinnert?
Es gibt einen Schwedenstein tatsächlich, aber ich glaube nicht, dass das jetzt die Pilgerstätte ist oder so. Also es braucht, glaube ich, auch gar nicht so den Ort. Es gibt zum Beispiel Schwedenköpfe, die stehen an mehreren Orten in der Stadt. Das sind zwei barocke Kriegerfiguren, die ursprünglich in der Hafeneinfahrt standen. Und das war mal so eine Marketingidee, die ist mittlerweile auch schon 15 Jahre alt, diese Köpfe nachzubilden und an verschiedenen Stellen in der Stadt aufzustellen. Und da kommt man also regelmäßig dran vorbei. Die stehen also so an zentralen Plätzen und da, das erinnert zum Beispiel daran. Ne?
Aber wenn Sie sagen, solche Orte braucht es eigentlich gar nicht, heißt das, dass die Menschen in Wismar eine besondere Beziehung zu Schweden haben?
Ach, ich glaube schon. Also wir haben eine sehr aktive Städtepartnerschaft mit Kalmar, die also über die Stadtspitzen durchaus auch die Leute mit einbindet. Das heißt, es sind regelmäßig Delegationen da, Sportvereine, Schulen und so. Das heißt, das läuft also von beiden Seiten sehr gut. Bei dem Schwedenfest gibt es zum Beispiel ein großes Cup-Turnier, also dieses Wikingerschach, das in der ganzen Stadt gespielt wird. Die Kostüme sind da und ich glaube tatsächlich, das ist im allgemeinen Bewusstsein sehr präsent.
Die deutsch-französische Freundschaft ist ja eine ganz besondere. Es gibt zum Beispiel sowas wie das deutsch-französische Jugendwerk, in dem es dann auch immer Austauschprogramme gibt und sowas. Gibt es sowas auch zwischen Wismar und Schweden?
Also so ein Jugendwerk in dem Sinne glaube ich nicht. Ich weiß aber, dass pro Jahr mindestens 2 Delegationen aus Wismar nach Kalmar fahren und dass wir umgekehrt auch immer wieder Besuch haben. Das heißt also, es ist auf eine andere Weise sehr lebendig. Wie das jetzt heißt, weiß ich nicht, weil wir haben jemand, der ist für internationale Beziehungen in der Stadt verantwortlich. Gibt es bestimmt irgendwie eine Bezeichnung, aber die kenne ich jetzt nicht.
Dieses Jahr, falls ihr hinfahren wollt, ist das Schwedenfest übrigens vom 17. bis zum 20. August. Danke Ihnen, Nils Jörn, für die Information.
Ja, sehr gerne.
Ausnahmsweise werfen wir zum Ende dieser Sendung, Matthias, nochmal einen Blick weiter zurück, nämlich ins 14. Jahrhundert. Das ist aber auch für die heutige Stadt Wismar noch eine sehr, sehr wichtige Zeit, weil damals die Altstadt entstanden ist und die ist heute UNESCO-Weltkulturerbe. Damals war Wismar eine reiche Hansestadt, gehörte also zu einer Handelsvereinigung, zu der auch Städte wie Hamburg, Lübeck und Bremen gehört haben. Und für diese beteiligten Städte war diese Handelsvereinigung ja ein ziemlich guter Deal.
Das kann man wirklich so sagen und sehr viele Ausrufungszeichen dahinter machen. Es war die erste Freihandelszone, würden wir heute sagen. Und die funktionierte schon damals sehr gut, genau wie heute. Es waren rund 300 Städte in dieser Hanse versammelt. Und die haben wie Wismar ein gemeinsames Erkennungszeichen. Ihre Stadtflaggen sind weiß und rot gehalten mit jeweils spezifischen Emblemen. Weiß und rot, das waren die Farben der Hanse. Und ihre Verwendung erinnert noch heute an eine erfolgreiche Zeit in der jeweiligen Stadtgeschichte.
Rot und Weiß ist auch in der Flagge Ungarns vertreten und Grün. Aber das hat nichts mit der Hanse zu tun. Rot steht hier für Kraft, Weiß für Treue und Grün für die Hoffnung. In der nächsten Eine Stunde History sprechen wir über Ungarn und über Viktor Orbán, den ungarischen Ministerpräsidenten, der das Amt 1998 zum ersten Mal übernommen hat, bis 2002 und dann seit 2010 wieder bis heute. Er steht ja massiv in der Kritik, die Menschenrechte in Ungarn systematisch einzuschränken. Reden wir das nächste Mal drüber. Bis dahin euch eine schöne Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.